Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich bin sehr lange Gutachterin bei der USK, aber die gibt es doch erst seit 1994. Und seit der Zeit bin ich allerdings auch dabei, und das ist wohl auch der Grund, warum Sie mich eingeladen haben. Das, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, gründet sich im Grunde genommen auf Erfahrungen, die ich in diesen Jahren gesammelt habe. Bestimmte Schwierigkeiten, die wir haben, kommen immer wieder, zeigen sich immer wieder, werden auch nicht wirklich gelöst, sondern bleiben, und wir müssen ständig damit umgehen. Vielleicht nochmal für die, die jetzt mit der USK nicht unbedingt was anzufangen wissen, ich muss das ein bisschen einführen. USK heißt Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Die sitzt in Berlin und führt seit 1994 Prüfungen von Computerspielen zu Alterskennzeichnung im Rahmen einer freiwilligen Selbstkontrolle durch. Im Auftrag unter der Aufsicht der obersten Landesjugendbehörden finden diese Prüfungen seit Inkrafttreten des neuen Jugendschutzgesetzes im April 2003 statt. Seitdem sind diese Altersfreigaben für Computerspiele gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, jedes Spiel, wenn es in Deutschland verkauft werden soll, muss eine Altersfreigabe erhalten. Sonst darf das gar nicht in den Laden. Und so sehen die aus. Die Spieler kennen das. Auf jeder Verpackung, auf jedem Datenträger sind diese Altersfreigaben enthalten. Dies ist entweder freigegeben, also ohne eine Altersbeschränkung, sonst ab 6 Jahren, ab 12, ab 16. Oder eben die Spiele sind erhalten keine Jugendfreigabe, das heißt also, sind für Jugendliche nicht geeignet, oder in besonderen Fällen verweigern wir auch die Kennzeichnung, und zwar dann, wenn es Anzeichen für Strafrechtsrelevanz gibt oder für eine mögliche Indizierung nach den Kriterien der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Auch wenn diese Altersfreigabe selbst keine pädagogische Empfehlung darstellt, ist der jugendschützerische Gedanke, der dieser Maßnahme zugrunde liegt, ein genuin pädagogischer, und die Gutachter und Gutachterinnen der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle beziehen für die Beurteilung der Spiele natürlich pädagogische Kriterien mit ein. Was also die Gutachter und Gutachterinnen mit den Eltern und mit anderen Personen, die sich in Computerspielangelegenheiten, die sich damit auseinandersetzen müssen, gemeinsam haben, ist die Schwierigkeit, Computerspiele angemessen einzuschätzen hinsichtlich ihrer Wirkung, hinsichtlich dessen, was da gezeigt wird. Wobei wir dann als USK noch zu wohlbegründeten Alterseinstufungen gelangen müssen. Wie sieht dieser Prozess aus? Ich habe das mal kurz ganz grob skizziert. Also der Spielehersteller stellt einen Antrag, reicht ein Spiel ein. Spieletester der USK spielen das Spiel durch und bereiten eine Präsentation vor. Und dann wird in einem Prüfgremium dieses Spiel getestet, abgeprüft. Wir können nicht wie die freiwillige Selbstkontrolle filmen, die FSK. Wir können nicht die Spiele selber als Gutachter durchspielen, weil manche, Sie kennen das sicherlich, manche Spieler haben 50, 60 Spielstunden, und das würde den Rahmen einer solchen Prüfsitzung überschreiten. Das heißt also, wir bekommen die Spitzen gezeigt, wir fragen nach, wir müssen also sehen, dass wir alles in 2-3 Stunden erwischen. Das Spiel wird dann auf diese Alters- und Indizierungskriterien geprüft und eine Altersfreigabe vorgeschlagen, die dann Vertreter der obersten Landesjugendbehörden entweder freigibt auch oder bestätigt oder eben ein Veto einlegt. Dieses Recht hat er. Auf diesem Weg zu dieser Altersfreigabe gibt es eine Reihe von Schwierigkeiten, um ein Spiel angemessen bewerten zu können. Ich sprach davon, und ich werde Ihnen im Folgenden keinen Expertenvortrag darüber halten, was man unter Computerspielen versteht und wie man sie zu bewerten hat, sondern ich möchte Sie teilhaben lassen an unseren jahrelangen Erfahrungen mit dem Angebot an Sie, aus Fehlern lernen zu dürfen, die man nicht selbst gemacht hat. Die Schwierigkeiten, Computerspiele pädagogisch zu beurteilen, beginnen mit der Frage, wie man das Spiel, das man beurteilen möchte, wahrnimmt. Gutachter sind im Prüfprozess mit der Anforderung konfrontiert, das Spielangebot komplex zu erfassen und zu beschreiben. Und zwar vor jeder Vermutung darüber, ob und wie Spielerinnen dieses Angebot in Zukunft tatsächlich nutzen werden. Denn das können wir nicht wirklich abschätzen. Die Gutachter können sich aber darum bemühen, möglichst genau und möglichst umfassend darüber zu informieren, wie das Angebot zum Spielen und was man dabei erleben kann, eigentlich beschaffen ist. Und die größte Schwierigkeit besteht darin, dafür eine Sprache zu finden, denn erst auf der Grundlage einer Beschreibung dessen, was hier gespielt wird bzw. gespielt werden könnte, kann sich eine Argumentation zur Begründung der Altersfreigaben überhaupt entwickeln. Diese Forderung ist als Absage auch an all diejenigen zu verstehen, die nach einem kürzeren oder längeren Blick auf den Bildschirm meinen zu wissen, was los ist. So einfach ist es leider mit den Spielen nicht. Wahrnehmung, Beschreibung und Argumentation sind vielmehr Teil eines komplizierten und letztlich unabschließbaren Prozesses der Urteilsfindung, da sich die Spiele seit Jahren in einer schwer abschätzbaren Weise komplex und mit großer Dynamik entwickeln. Wer prüft, wer beurteilt, das auch als Information an Sie. Das sind also Leute aus verschiedenen Sparten, Lehrer, Sozialarbeiter, Medienpädagogen. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin, wir haben Journalisten und vor allen Dingen natürlich die Vertreter aus Jugendämtern der 16 Bundesländer, die die USK mittragen. Voraussetzungen sind ein bestimmtes Interesse für das Medium, dass man sich darauf einlassen kann und nicht von vornherein sagt, das ist Teufelswerk. Auch die Bereitschaft natürlich, sich zu bilden und an den Fortbildungen jeweils teilzunehmen. Natürlich sind eben auch Gutachter angehalten, gesicherte wissenschaftliche Befunde, etwa aus dem Bereich der Entwicklungspsychologie und der Medienwirkungsforschung, in ihre Entscheidungsbegründung mit einzubeziehen. Doch geben diese Forschungen bisher lediglich Anhaltspunkte zur altersgemäßen Einschätzung der Spiele und bieten schon gar nicht einen pädagogischen Kriterienkatalog. Und ich fürchte, dass sie das auch nicht leisten werden, auch in Zukunft nicht. Angesichts dieser offenen Entwicklung ist es also für die Arbeit der Gutachter unabdingbar, zunächst aufmerksam und mit hoher Sensibilität zu registrieren, welche Art Spielangebot das jeweils zur Prüfung vorliegende Spiel eigentlich macht. Denn bei Spielen handelt es sich um ein Medium eigener Art, wie eben Film ein Medium eigener Art ist und auch das Buch, in dessen Zentrum hier aber die Möglichkeit zur Interaktion zum Spielen steht. Daher geht es eben beim ersten Schritt der Bewertung immer um eine möglichst adäquate Erfassung dieses Spielangebotes. Die Spieldimensionen, die ein Spiel hat, sind vielfältig. Das ist etwa das, was so ein Gutachter immer im Blick haben muss. Spielidee, die Spielziele, Genre, Regeln, das Gameplay, die Spielaufgaben, die ästhetische Ebene mit der Visualisierung und Akustik und so weiter, die Treffervisualisierung, die Kampfdarstellung, Belohnungssysteme, Multiplayer-Modus oder nicht und so weiter. Das ist also ein ziemlich komplexes Muster, nach dem erfasst werden muss. Ich werde mich im Folgenden vor allen Dingen auf zwei Dimensionen konzentrieren, die besondere Probleme machen. Einmal auf die ästhetische Ebene und dann danach auf das sogenannte Gameplay. Schauen wir uns also zunächst die ästhetische Ebene an. Wo liegen hier die Schwierigkeiten? Die bestehen darin, genau das zu beschreiben, was visuell und akustisch angeboten wird. Dabei hört sich das so einfach an. Aus der Prüfpraxis der USK stelle ich Ihnen im Folgenden ein Spiel exemplarisch für diese Problemlage vor. Es handelt sich um ein Spiel aus dem Bereich der Kindersoftware, die uns immer besondere Probleme macht, weil wir hier die Schwierigkeit haben, diese Kindersoftware in einen Bereich, keine Altersbeschränkung, ab 6 Jahre oder ab 12 Jahre einzuordnen. Nun können Sie sich vorstellen, zwischen 6 und 12 liegen Welten. Also die Spieler, die mit 12 ein Spiel spielen, die sind ganz anders belastbar, die haben eine ganz andere Medienkompetenz. Wir müssen dann sagen, also ist das ein Spiel, das für Sechsjährige gerade noch so für Sechsjährige geeignet ist, nein, andersrum, ein Spiel, das Achtjährige spielen können, müssen wir dann doch ab 12 eintakten, weil wir die 8 nicht haben. Das ist das Problem. Also 6 oder 12. Und das ist vom Gesetzgeber vorgegeben. Und da kommen wir erstmal nicht raus. Der Film, die FSK, hat das gleiche Problem. Viele Spiele sind aber gerade so, dass man sagt, ach, 8- oder 10-Jährige, die können das gut spielen und für die ist das genau richtig. Haben wir nicht, wir haben nur 6 oder 12. Nun kommt also ein Spiel in die Prüfpraxis der USK. Das Spiel heißt Ratchet & Clank. Da gibt es ganz viele Folgen von diesem Spiel. Das ist ein sogenanntes Jump and Run. Also da wird gehüpft, gesprungen und eingesammelt und weitergerannt. Und für die PlayStation und der Antragsteller stellt den Antrag ab 6 Jahre. Ich möchte also eine Altersfreigabe ab 6 Jahren. Das Spiel hat einen der üblichen Storyrahmen, der aber beim Spielen selbst kaum von Belang ist. Ratchet und Clank sind eine Art Comic-Tierwesen, deren Auftrag es ist, die Welt zu retten. Eine Motivationsstruktur, das für viele Computerspiele gerade im Action-Bereich typisch ist. Die Spielhandlungen finden auf mehreren fiktiven Planeten statt, die von den Spielfiguren mittels Raumschiffen erreicht werden können. Auf dem Planeten selbst kämpfen Ratchet & Clank mit Fantasieschusswaffen gegen bösartige Fantasy-Gegner, die die Planeten in großer Zahl bevölkern. Nach der Sichtung vermochten sich die Gutachter dem Antrag des Herstellers nicht anzuschließen, sondern voteten für eine Höherstufung ab 12 Jahren. Der Antragsteller legte daraufhin ein Widerspruch ein, das Recht hat er. Es handelt sich doch eigentlich hier um ein recht harmloses Jump-and-Run-Spiel und um eine humorvolle Comicwelt, die insgesamt eine freundliche Spielatmosphäre vermittle. Der daraufhin eingesetzte Berufungsausschuss der USK prüfte das Spiel erneut und bestätigte allerdings im Wesentlichen die Einschätzung des ersten Prüfgremiums. Das Spiel erhielt die Altersfreigabe erst ab 12, nicht ab 6 Jahren. Als Begründung werden im Gutachten aufgeführt Dominanz von Kampfhandlungen ohne verhaltene Alternativen, sehr hohe Dynamik und starker Reaktionsdruck durch aggressiv und rasant wirkenden Spielfluss und letztlich eine für ein reines Kinderspiel zu effektvolle Treffervisualisierung. Ich verlasse jetzt die PowerPoint-Präsentation, um auch zu ihr nicht nochmal zurückzukehren, sondern ich werde jetzt dieses Ratchet & Clank-Spiel ohne Ton vorspielen. Können Sie den Ton rausnehmen? Atmosphäre attestierten, das lassen wir erstmal, war offensichtlich gar nicht so sehr der visuellen, sondern wesentlich der akustischen Ebene zuzuschreiben. Denn dazu heißt es dann im Gutachten, berücksichtigt werden muss nach Auffassung der Gutachter, dass das Spiel in seiner Dreidimensionalität sowie in der dramatisierenden musikalisch-akustischen Untermalung des Spielverlaufes teilweise Tendenzen zu dem Genre Shooter aufweist. Gerade jüngere Kinder rezipieren multimediale Spiele aufgrund ihrer entwicklungspsychologischen Voraussetzungen mit allen Sinnen und sind daher besonders sensibel für akustische Reize. Jetzt hören wir das uns nochmal, also nochmal mit Bild und Ton an. Thank you. Man war also in dem Gutachten deutlich bemüht, das Atmosphärische des Spiels herauszuarbeiten, wozu eben nach dem Verständnis der Gutachter und zu Recht natürlich auch die akustische Ebene gehört. Jedoch zeigt gerade die im Gutachten gewählte sprachliche Formulierung der musikalisch-akustischen Untermalung symptomatisch die Problemlage, denn Untermalung entstammt gerade nicht der Begriffswelt des Hörens, sondern der des Sehens. Das Ohr malt nicht und nimmt auch nichts Gemaltes wahr. Die Metaphorik der musikalisch-akustischen Untermalung zeugt auf subtile Weise von der Unterordnung des Akustischen unter das Visuelle. Warum das so ist, hat einerseits kulturhistorisch mit der Dominanz des Sehsinnes in unserem Kulturkreis zu tun, der sich seit der Renaissance entfaltet. Aber das soll nicht hier mein Thema sein. Was das Computerspiel betrifft, wurden ihm sehr früh, nach meiner Meinung geradezu hysterisch, verheerende Bildwirkungen zugeschrieben. Mit früh meine ich den Beginn der 90er Jahre, als die Spiele anfingen, sich zu komplexen Spielwelten zu entwickeln und als wir, Herr Fritz, begannen, uns damit auseinanderzusetzen. Daher hinzu kam, dass die Diskrepanzen zwischen den die Differenz zwischen den spektakulären Verpackungen, die plötzlich in den Supermärkten auftauchten, und den zuweilen dürftigen Spielinhalten gar nicht wahrgenommen wurden. Mit dem Computerspiel als Bildphänomen hatten sich also die Gutachter gezwungenermaßen von Anfang an in besonderer Weise auseinanderzusetzen, weil die öffentliche Diskussion sie permanent dazu zwang. Um hier genau zu werden und zu ausgewogenen Urteilen zu gelangen, haben wir uns von Beginn an in Weiterbildung und Diskussion um eine differenzierte Analyse gerade der bildhaften Darstellung, die das Computerspiel hat, bemüht. Recht mühsam haben wir also gelernt, das visuell-atmosphärische nachvollziehbar und genau zu beschreiben und differenziert nach Räumlichkeit, nach Farben, Flächen, dominanten Symbolen, nach Blitz, Bewegung und Dynamik zu unterscheiden. Während wir also nun mit geschärfter bildanalytischer Wahrnehmung den medialen Eigenschaften des Spiels, näherten, war die Spieleentwicklung schon über uns hinweggerollt. Aus diesen quäkenden PC-Lautsprechern der ersten Zeit waren Surround-Anlagen geworden, die zum Spiel satten Sound und Musik lieferte. Dies forderte von uns eine komplexe multimediale Wahrnehmungskompetenz, denn moderne Computerspiele sind schon lange keine Bildmedien mehr, wenn sie es überhaupt je waren. Computerspiele sind keine Bildmedien, die durch eine Tonspur lediglich untermalt, ergänzt, bunter und reichhaltiger, wegen mir eben auch atmosphärischer würden, sondern moderne Computerspiele bieten ein komplexes, ästhetisches Erlebnisangebot. Ist man einmal durch diese Tür gegangen, wird man feststellen, dass es paradoxerweise gerade nicht die visuelle, sondern dass es die akustische Darstellungsebene ist, der es gelingt, das emotionale Zentrum der Spielenden und auch derjenigen zu erreichen, die nur zuschauen und zuhören. Was das Akustische für diese Erlebnisdimension leistet, kann noch gar nicht abschließend bewertet werden, aber die Anteile sind nicht hoch genug zu schätzen. Zunächst ist die akustische Ebene sehr stark daran beteiligt, den Eindruck von Authentizität im Spiel zu steigern. Spielfiguren beispielsweise, die im Medium des virtuellen Bildes schweben, die so eine Leichtigkeit haben und gar keine Bodenhaftung zu besitzen scheinen, erhalten dadurch den Eindruck von Leiblichkeit, zum Beispiel durch entsprechende Schrittgeräusche. Damit wird quasi die Antwort, die die Materie auf die Bewegung einer Figur gibt, simuliert und auf diese Weise auch die Stofflichkeit organischer und anorganischer Materie suggeriert. Das gilt auch für das Einwirken physischer Kräfte. Das weniger auf der visuellen Ebene als auf der akustischen mit den entsprechenden und erwarteten Geräuschen authentisch erlebt wird. Denken Sie an Schussgeräusche, wenn die dann auf Metall treffen. So. Es wird zweitens Räumlichkeit geschaffen durch die Simulation von Nähe und Ferne von Geräuschen, wodurch überhaupt erst ein leiblicher Eindruck von Orten entstehen kann. Denn je nachdem, wo sich die Figur befindet, ändert sich die akustische Situation. Dort, wo man zum Beispiel den beschleunigten Herzschlag der Spielfigur hört, wahrnehmen kann in spannenden Situationen, gibt es für den Spieler auch die Möglichkeit eines direkten Transfers zum Erleben mit seiner Spielfigur. Man kann sagen, dass vor allem auf der akustischen Ebene eine leiblich-emotionale Erfahrung unmittelbar präsent ist, die die grafische Oberfläche der Spiele nicht oder noch nicht zu bieten vermag. Ich lade Sie nun ein, sich einmal ganz auf diese Ebene zu konzentrieren und adäquat zur Feinanalyse der bildlichen Darstellung das Klangerlebnis isoliert und analytisch nach den einzelnen Elementen, die Sie hören, das sind wir nämlich gar nicht gewöhnt, einmal wahrzunehmen. Ich werde jetzt das anspielen und dann das Bild wegnehmen und nur den Ton. Eine ausgewogene Beurteilung der Prüfentscheidung, die der multimedialen Komplexität des Spiels gerecht geworden wäre, hätte hier also stärker deskriptiv verfahren müssen und statt dieses Begriffes, der ja nie, zu Recht da nicht oder zu Unrecht da steht, der akustischen Untermalung, hätte stehen müssen Schuss- und Explosionsgeräusche, Röcheln, was wiederum auf irgendwie leidende Körper verweist, Halleffekte, die eine große Räumlichkeit suggerieren, metallisches Klirren und Klingeln, Nachladen von Munition, Schreien, was eben auch wieder auf ein Leiden verweist, auf ein körperliches Leiden verweist und eine atmosphärisch dunkle Musik und die Rhythmisierung, die in diesem musikalischen Sound drin sind. Das heißt also, auf der akustischen Ebene ist Schmerz, Verletzungen und eine dunkle Färbung dieser ganzen Spielwelt da, die also zu diesem zur freundlichen Spielatmosphäre, die man für Sechsjährige annehmen kann, überhaupt nicht passt. Und da an der Stelle wäre das die geeignete Begründung gewesen, das mit diesen Argumenten eben auch abzuwehren. Die Konsequenzen, die für die Gutachtertätigkeit und pädagogische Beurteilung daraus zu ziehen sind, liegen auf der Hand. Wir müssen eine neue Sensibilität für die Komplexität der ästhetischen Erfahrung, die Computerspiel bereithält, gewinnen. Die gute Nachricht ist, dass wir Gutachter schon seit geraumer Zeit an einer solchen differenzierten Wahrnehmung der visuellen und akustischen Ebene arbeiten. Die schlechte, dass wir selbst mit einer solchen geschärften Sinnestätigkeit hinsichtlich unserer Urteilskraft noch immer nicht beim neuen Medium Computerspiel angelangt sind, sondern leider erst beim Film. Denn das Besondere des Computerspiels ist ja nicht das Verschmelzen von Ton und Bild, das bietet der Film auch, sondern das Besondere des Computerspiels ist die Tatsache, dass es ein Spiel ist. Mit anderen Worten, ein Computerspiel wird nicht betrachtet, sondern ein Computerspiel muss gespielt werden. Damit bin ich beim zweiten Komplex der Schwierigkeiten angelangt, Computerspiele pädagogisch zu bewerten. Wie ist nämlich das Gameplay zu beschreiben und zu bewerten, die interaktive Ebene des Spiels. Und diesen zweiten Komplex möchte ich mit einer provokativen These einleiten. Die These heißt, die überwältigende Mehrzahl der Erwachsenen neigt dazu, Computerspiele nach den Kriterien des Films zu beurteilen. Das hat verschiedene Gründe. Erstens, sie spielen nicht und haben daher keine Ahnung, was das Gameplay dem Spieler an Handlung abverlangt. Zweitens, so sie überhaupt mit Computerspielen in Berührung kommen, erfahren sie diese aus einer rein rezeptiven Haltung. Also so wie Sie jetzt. Ja? Sie sitzen und sehen, was ich hier präsentiere. Sie sehen ihren Kindern über die Schulter und erfassen das, was auf dem Bildschirm passiert, als fortlaufende Handlung. Sie sehen Spielausschnitte, so wie jetzt hier eben, entweder auch in anderen Medien, zum Beispiel im Fernsehen, insbesondere in medienkritischen Sendungen, oder im Kino die Werbetrailer zu den neuesten Spielen. Und alle diese Spielausschnitte funktionieren wie Filmausschnitte, Sie müssen nicht gespielt werden, sondern können rein rezeptiv aufgenommen werden. Die Nähe zum Film wird aus werbelogischen Gründen auch von der Spieleindustrie gefördert. Wir sehen uns im Folgenden mal einen Teil eines Werbetrailers eines der spektakulärsten Spiele der letzten Jahre für die Xbox an, zunächst ohne Kommentar. Das Spiel heißt Assassin's Creed. Mit Ton.
Stop him! You're not escaping!
A time of war.
Don't let him get away!
And the only hope of ending the bloodshed lay in the hands of history's most notorious killers.
Altair, I hold here a list. 9 men who need to die. They are plague bringers.
You dare disrespect me?
War makers.
Break his legs, both of them.
Their power and influence corrupts the land and ensures the Crusades continue. These men must be destroyed. Have you any questions?
Only where I need begin.
Shrouded in secrecy.
These creatures cling to the shadows.
Trained from birth to master the art of death.
The streets run red with the blood of his victims.
The brothers hunted their prey without rest.
You don't frighten me!
Show yourself!
Delivered the killing blow without mercy. And escaped to fight another day.
He's over there!
Don't let him get away!
Get him!
For they were the assassins. And that was their creed.
Da wird eine abenteuerliche Story angedeutet. Da scheint es einen Helden zu geben, der sich durch Schwierigkeiten an historischen Schauplätzen kämpft. Das Spiel wurde bei der USK eingereicht mit dem Antrag, es ab 16 Jahren freizugeben. Und nach dem, was Sie gesehen haben, ging die Diskussion eben auch in die Richtung, das Spiel nicht für Jugendliche freizugeben, sondern nur für Erwachsene. Das heißt, es ist dann nicht geeignet für Spieler unter 18 Jahren. Die USK entschied sich nach Prüfung des Spiels für die Freigabe ab 16 Jahren aus Gründen, die eben wesentlich mit dem zu tun hatten, was der Spieler spielen muss, um überhaupt dieses Spiel voranzutreiben, also mit dem Gameplay. Zunächst zu dem Spielen führt eine komplexe Story, die sich dem Spieler erst nach und nach erschließt. Die beginnt in der Gegenwart. Man sieht eine Spielfigur, das ist ein Barkeeper, der Nachfahre der Assassinen ist, die zur Zeit der Kreuzzüge im Orient eine ismailitische Sekte bildeten. Und es gibt einen Wissenschaftler, der glaubt, in den genetisch gespeicherten inneren Erinnerungsströmen dieses Mannes die Spur eines Artefaktes, einer Art Bundeslade zu finden, über die der ewige Frieden und die Macht über die Menschheit auch in der Gegenwart hergestellt werden kann. Der Weg, zu diesem Artefakt zu kommen, führt nun über die Gedanken- und Erinnerungsströme, die genetisch in diesem Barkeeper angelegt sind. Also der Spieler, der dieses Spiel spielt, hat also einen doppelten Bruch auch zu seiner Spielfigur. Das ist einmal der Barkeeper und dann wird er über den zur Erinnerung einer historischen Gestalt, nämlich des Altair, den Sie hier gesehen haben, der mit dem weißen Röckchen, der Held, der durch das Spiel rennt. Der Spieler muss, wenn er spielt, sich auf diesen Erinnerungsstrom einlassen und praktisch seine Abenteuer in dieser fiktiven, erinnerten Welt bestehen. Interessant und wichtig ist, dass dieser Altair, also diese Spielfigur, dass die ein umfangreiches Regelwerk umgibt. Also die hat gar nicht viel Möglichkeiten zu handeln und frei zu entscheiden, was sie jetzt tut, sondern der Spieler muss permanent geschickt einsetzen, was sie kann und was sie tun muss. So ist eines der interessanten Features, dass man sich im Spiel genauso bewegen muss wie die anderen Figuren im Spiel. Das heißt also, wenn man in einer Gruppe ist, muss man sich bewegen wie die, macht man da einen Fehler und bewegt sich anders, fliegt man raus, man wird entdeckt und verfolgt und man kommt nicht weiter. Dann werden die Bewohner der Städte aufmerksam und die Wachen und man bekommt nicht dorthin, wo man hin möchte. Man muss also abwarten können, man muss sich verstecken, man muss untertauchen, man muss Habitus der historischen Figur nachmachen, man muss die Regeln sehr gut kennen. Natürlich hat man Waffen, man hat einen Dolch und Schwert. Im Kampf ist der Gegner dann endgültig eliminiert, wenn er durch einen Dolchstich durchbohrt wurde. Das haben wir hier gesehen. Allerdings steuert das der Spieler nicht direkt, sondern er führt seine Figur bis an den Gegner heran und dann gibt es eine bestimmte Tastenkombination und dann wird diese Handlung ausgeführt. Sie wird ausgeführt. Also nicht der Spieler führt sie aus, sondern sie ist vom Spiel so programmiert, dass das dann abläuft. Und das läuft dann auch immer sehr ähnlich ab. Also wenn man den dritten oder vierten Gegner hat, weiß man schon, wie der dann zu Boden gleitet und welche Art und Weise er eliminiert wird. Zu dem Regelwerk gehört, dass Zivilbevölkerung nicht verletzt werden kann. Dann verliert die Hauptspielfigur Lebensenergie. Um seine Mission zu erfüllen, muss also Altair, eine ganze Reihe von Nebenhandlungen erfolgreich tätigen. Er muss Bürger der Stadt retten, er muss andere aufsuchen, um an bestimmte Informationen zu gelangen. Und um das überhaupt managen zu können, ist dann auf der Spielebene nochmal so eine Art, das sieht man nämlich im Trailer nicht, nochmal so eine Art Spieldisplay sichtbar, wo dokumentiert wird, was er gerade macht. Das ist also permanent oder häufig eingeblendet. Da steht dann ein Vorschlag, was er als nächstes machen soll. Er soll untertauchen, er soll warten, er soll jemanden treffen und darüber wird das Spiel geregelt. Es weicht also sehr von dem ab, was man von dem Film dann auch erwartet. Ne? Das ist ja dann eine ganz andere Ebene. Darüber hinaus gibt es einen Kartenbildschirm, der weitere Informationen bietet, über wo man sich gerade aufhält, über den Standort der Aussichtstürme, über die man die Gegend überblicken kann und der Orte, wo Menschen zu treffen sind, die man sprechen muss oder wo man auch welche belauschen muss, um an Informationen zu gelangen. Das heißt, trotz der ausgesprochen guten grafischen und akustischen Umsetzung dieses Spiels und des sehr spannenden und anspruchsvollen Gameplays, also des großen immersiven Charakters, das auch in die Spiele hineingezogen wird, ist man durch diese Displays und durch diese Anforderungen und die Textanweisung, die man ja dann auch bekommt, immer doch recht distanziert zur Handlung, weil eben diese Protokollbildschirme da permanent dazwischen sind. Die Kampfszenen, die Sie im Trailer hier eine nach dem anderen gesehen haben, sodass also eine Gewaltspitze die andere jagt, sind im Spiel natürlich wichtig, aber sie sind nicht das einzige und dominierende Spielelement, sondern sie sind eingepackt in eine intelligente, komplexe und spannungsreiche Geschichte und sie verteilen sich auf etliche Stunden Spiel. Das heißt, der Spielspaß ergibt sich nicht in erster Linie aus der kämpferischen Aktion, sondern aus vielfältigen Spielanforderungen, die dem Spieler ein hohes Maß an strategischen Planung, Geduld und Kombinationsfähigkeit abverlangt. Mit anderen Worten, das Spiel verlangt dem Spieler entschieden anderes ab, als der Betrachter des Werbetrailers sieht. Damit ist ein Problemfeld aufgetan, das wesentlich durch generationale Differenzen charakterisiert ist. Drängen sich nämlich einerseits mit der Betrachterposition, in der sich wohl, wie ich bereits betont habe, die meisten Erwachsenen befinden sollten, also schon bestimmte Beurteilungskriterien auf, die gar nicht aus dem Spiel kommen, greifen wir andererseits umso lieber nach filmischen Bewertungskriterien, weil uns diese auch viel vertrauter sind als das Medium Computerspiel, weil wir eben mit dem Film aufgewachsen sind, quasi in dieses Medium hineinsozialisiert wurden. Gerade bei Assassin's Creed, das ja auch eine starke Story enthält, liegt der Gedanke sehr nah. Dennoch ist eben Assassin's Creed kein Film, sondern ein Computerspiel mit ganz spezifischen Eigenschaften, die es vom Film unterscheidet. Von der Position des Filmbetrachters aus sind Computerspiele gar nicht angemessen zu beurteilen, weil eine der wesentlichen Eigenschaften des Spiels, nämlich die Interaktivität, entweder gar nicht wahrgenommen wird oder wenn sie wahrgenommen wird, von dieser Position aus falsch gedeutet wird. Wenn ich also von der Kinoposition aus meine menschliche Spielfigur, menschlich gestaltete Spielfigur, so heißt das ja, Altair beobachte, wie sie sich behend durch die fiktive Welt bewegt und dann eine andere, auch menschlich gestaltete Spielfigur ersticht, liegt das Missverständnis nahe, diese Spielhandlung nach den Maßstäben des Films als Tötungsakt oder gar als Mord zu deuten. Missverstehe ich dann noch die Interaktivität des Spiels als ein unmittelbares Eintreten meiner Person in eine Filmhandlung, dann potenziert sich die beobachtete Gewaltdarstellung zur ausgeübten Gewalt, was wiederum nicht der Logik des Spiels entspricht. Denn mit dem Spielen werden Bedeutungen wesentlich transformiert. Es geht darum, den nächsten Punkt zu erreichen, schneller als andere am Ort zu sein und bestimmte Handlungen zu absolvieren, um ein Ziel zu erreichen. Artefakte zu sammeln und Informationen, die mich weiterbringen. Worum es nicht geht, ist, die Story im Sinne menschlicher Erfahrung zu erleben. Das Erstechen gilt im Zusammenhang des Spiels als Eliminierung einer gegnerischen Figur, ohne die ich mein Ziel nicht erreichen kann, in der Logik etwa so, wie man beim Mensch ärgert dich nicht danach trachtet, die gegnerische Spielfigur aus dem Spiel zu werfen. Die mit der filmischen Wahrnehmung von Computerspielen verbundenen Fehleinschätzungen, Unterstellung von Identifikation mit handelnden Personen, Narrativität, Linearität von Handlungen, die Psychologisierung von Personen und Situationen lassen sich in den USK-Gutachten nicht mehr so häufig finden, denn die Gutachter reflektieren natürlich dauernd ihre Betrachterposition. Ja, das haben die also gemerkt, ich spiele das nicht, und dann wird permanent nachgefragt bei den Testern, und also das ist ein permanenter Prozess, sich da einzuholen und sagen, was wird denn da eigentlich gespielt? Diese Tendenz zur Verwechslung von Film und Spiel bestimmt jedoch stark die Wahrnehmung und Deutung von Computerspielen in der Öffentlichkeit. Daher wende ich mich einem letzten Spielbeispiel zu, um Ihnen das Problem noch sichtbarer zu machen, und zwar indem ich es zuspitze. Im Folgenden möchte ich Ihnen ein Spiel vorstellen. Das handelt sich dabei um ein rundenbasiertes Kampfspiel eines schwedischen Entwicklers. In dem Spiel wird eine Art virtuelle Gliederpuppe so eingestellt, also ist ein Ragdoll, das ist eine Puppe, die sich so verhält wie ein lebloser Körper, dass sie dann, sie wird also so eingestellt an den verschiedenen Punkten, wo auch der Mensch sich bewegt, also da lässt sie sich auch bewegen, an den Ellenbogen, und das hat, die hat Schultern und ein Kopfgelenk und so, Sie sehen das gleich, wird also so eingestellt, dass sie sich dann, wenn sie eingestellt ist, eine Bewegung ausführen kann. Das, mit dieser eingestellten Bewegung wird eine andere Figur, auch so eine Puppe, attackiert. Diese andere Puppe wird entweder von einem anderen Mitspieler, der jetzt am Computer mit mir sitzt oder online ist, das kann also über das Internet gespielt werden, auch programmiert. Sodass, wenn die Bewegungen ablaufen, diese beiden eingestellten, programmierten Puppen aufeinandertreffen. Das Spiel ist kostenfrei, kann aus dem Netz geladen werden. Man kann aber für seine Figur Accessoires kaufen, also Farben und ein bisschen Schnickschnack, damit die schicker aussieht. Wenn die Spielfigur eingestellt ist, läuft die Bewegung, das heißt der Kampf dieser beiden Figuren, in 30 Sekunden ab. Verloren hat, wer zuerst zu Boden geht, und wie diese Kämpfe aussehen, sehen wir uns mal an. Was ich Ihnen jetzt zeige, sind gespeicherte Kämpfe, also 30-Sekunden-Kämpfe, von unbekannten Spielern im Netz, die ihre Kämpfe gespeichert haben, damit sich andere die anschauen können und vielleicht auch diese Bewegung lernen können. Es dauert jetzt einen kleinen Moment, weil der Rechner... So, ich nehme ganz willkürlich irgendeins von diesen. Eins noch. Mm-hmm. Ich denke, dass die Replays deutlich machen, womit sich die Gutachter der USK, als dieses Spiel eingereicht wurde, und zwar mit dem Antrag, hier eine Altersfreigabe ab 16 zu vergeben, hier auseinandersetzen mussten. Die Hauptfrage war, handelt es sich hier um ein gewaltbeherrschtes Spiel? Die Darstellung der Kämpfe in den Moves jedenfalls wurden zunächst als schockierend empfunden. Argumente für die Verweigerung des Kennzeichnisses ab 16 konnten sein, also das wurde ja diskutiert, hier wird Gewalt gegen menschenähnliche Figuren ausgeübt. Der Kampf erscheint als ein einziges Spielprinzip. Die drastische Darstellung von Folgen der Gewalteinwirkung, visuell Abtrennen von Gliedmaßen, rote Pixel als Blutsymbol, akustisch hier sehr stark, diese saftigen Töne, die uns also suggerieren, hier ist was Organisches, also etwas, was weich ist und was platzen kann. Stöhnen, das Leiden zumindest andeutet, wenn auch ganz, 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 also nicht vordergründig. Eine meiner Studentinnen in Braunschweig, die wir das neulich hatten, dieses Spiel, die war, nachdem sie das Replay, diese Replays gesehen hatten, der Meinung, dass das sogar ein gewaltverherrlichendes Spiel ist, das deshalb so gefährlich sei, weil es einen schnellen Erfolg bringt. Man tritt zu und schon ist der Kopf ab. Ein Prügelspiel also der besonders brutalen Art. Nun ist die Frage, ist das so? Ohne Frage handelt es sich hier um kein Spiel, in dem man dem das Prädikat pädagogisch wertvoll verleihen würde. Aber handelt es sich hier um eins der üblichen jugendlichen Tabubrüche oder wirklich um Gewaltverherrlichung? Und wiederum muss dafür geklärt werden, worin besteht denn eigentlich das Spielangebot? Woraus ergibt sich denn der Reiz, dieses Spiel überhaupt zu spielen? Dafür muss man sich in das Spiel hineinbegeben. Und das mache ich jetzt mal. Und ich muss dazu sagen, ich bin keine besonders geübte Spielerin und ich habe auch mit bewusst nicht an diesem Spiel herumgeübt, um sie zu beeindrucken, sondern ich wollte einfach mal zeigen, wie das dann so ist, wenn man dann in so ein Spiel hineingeht. Ich spiele das Spiel ohne Gegner, weil das wäre am Anfang schon gleich zu kompliziert, sondern ich versuche einfach mal meine Figur so zu programmieren, dass die sich irgendwie bewegt, dass ich die also zum Kämpfen bekomme. Was Sie sehen, sind also die Glieder, Puppen mit den Elementen, die sich hier programmieren und bewegen lassen. Was Sie, dieser kleine Geist, den Sie da sehen, der simuliert oder zeigt immer an, was die Puppe jetzt machen würde, wenn man jetzt das Spiel starten würde. Sie würde sich also wie ein lebloser Körper, würde sie nach unten gleiten. Jetzt hat man verschiedene Möglichkeiten. Ich habe also die Schulter und die Ellenbogen und die Handgelenke und die Hüften und auch die Fußgelenke und die Knie. In verschiedener Weise kann ich die bewegen. Also machen wir mal die Hüfte. Also nicht relaxing, sondern contracting. Und die andere auch. Contracting. Dann könnte ich ja mal auch die Fußgelenke bewegen. Und Sie sehen, mein Geist zeigt mir immer an, wie das dann weitergeht. Und wenn ich mit dieser Bewegung einverstanden bin, dann kann ich die Space-Taste drücken und dann ist diese Bewegung gespeichert. Dann kann ich das nochmal machen, dann bewegt er sich nochmal so. Jetzt mache ich hier weiter. Das ist jetzt die Schulter, die könnte ich ja hochwerfen. Ich will ja den treffen. Und dann vielleicht noch den Ellenbogen. Extending, das hört sich gut an. So. Und hier auch hochreißen. Und vielleicht ein bisschen weiter treiben, die ganze Geschichte. Naja, gut, okay. Also wenn ich jetzt das immer weitermache, kommt dann sowas dabei raus. Also ich kann dann hier noch ein bisschen dieses und jenes versuchen. Also mit anderen Worten, Das ist extrem schwierig. Es ist wirklich schwierig, da eine vernünftige Bewegung rauszukriegen, dass die sich, dass dann irgendwas geschieht, was in irgendeiner Weise sinnvoll auch aussieht. Ja? Wenn man sich darauf nicht vollkommen einlässt und auch ein bisschen studiert, wie so eine Körper funktionieren und so, dann das ist jetzt meine Bewegung, die ich jetzt programmiert habe. Das läuft jetzt ab. Es ist nicht so doll, ne? Aber ich... Der Reiz beim Spielen entsteht wirklich dadurch, dass man langsam begreift, wie diese Figuren ticken, also wie das funktioniert. Und da muss man in der Tat üben. Ja, und ist das dann so, dass der Kampf, der dann abläuft, nicht das Spiel selber ist, sondern das ist das Spiel. Das ist der Reiz, das spiele ich, das ist das Spiel. Was ich dann bekomme, der Kampf, ist das Ergebnis des Spiels, eine Art Belohnung. Da kann man sich darüber streiten, ob man das besonders gut findet, wie dann die Belohnung aussieht. Aber wichtig war für uns erstmal, für die Gutachter, dass wir erstmal festgestellt haben, worin denn eigentlich hier dieses Spiel besteht und auch der Spielreiz. Aus diesen Gründen entschieden sich die Gutachter der USK für die 16. Weil sie eben der Meinung waren, dass 16-Jährige erstmal von ihren Fähigkeiten, das zu spielen, von der Medienkompetenz damit gut zurechtkommen, dass das ein intelligentes Spiel ist, das dem Spieler einiges abverlangt und dass hier Verrohung, schnelle Gewalt, Reaktionen, wie nennt man das, dieses schnelle Reagieren beim Schießen, bei den Shootern und so, dass das alles überhaupt keine Rolle spielt, sondern im Gegenteil, das dauert ewig, bis man hier eine vernünftige Figur hinbekommt. Sie können sich, und jetzt komme ich zu dem fast zum Schluss und zu dem jugendaffinen Teil. Sie können sich vorstellen, wenn dann Jugendliche sich auch von anderen Figuren gelernt haben und wenn die dann tolle Moves kreiert haben und so, dann stellen die diese Dinger ins Internet unter YouTube, das kann man sich angucken, und dann sind die natürlich wahnsinnig stolz auf solche Sachen. Und dieses eins dieser YouTube-Videos, die legen dann Musik drunter, das machen die dann selber. Eins dieser YouTube-Videos würde ich Ihnen gerne präsentieren. Wiederum, in dem Bewusstsein hoffe ich, dass es Ihnen jetzt klar ist, Sie sehen jetzt also einen Film, Sie sehen also etwas, was die, ein Video, das die Jugendlichen für die Betrachter gemacht haben, hinter der aber dieses Spiel und diese Auseinandersetzung mit den Figuren steht. Und ich überlasse Ihnen, zu entscheiden, ob man nun hier stolz sein soll über den Fleiß, die Kreativität und das räumliche Vorstellungsvermögen der Jugendlichen oder ob man hier ein Indiz wachsender Verrohung sieht. Ich denke, dass die Meinungen hier ganz unterschiedlich sein werden. Das kann man ja vielleicht im Anschluss diskutieren. Ich habe nur noch ein kleines Fazit. So, das kommt das Video mit Ton. Dann auch, ja, die heißen dann besonders.
It's over.
ohne Ton dann noch laufen lassen. Mein Fazit, es handelt sich bei dem Medium Computerspiel nicht um ein Bildmedium, erstens. Das Computerspiel ist aber auch nicht einfach ein Multimedium, das sich rein kontemplativ wie Film erfassen ließe, sondern Computerspiele erfordern, wie alle Spiele, das Handeln des Spielers nach den Spielregeln und der inneren Logik des Spiels. Was oft vergessen wird, ohne das Handeln des Spielers passiert im Spiel gar nichts. Es entsteht auch keine Atmosphäre, zieht man mal von den selbst ablaufenden Zwischensequenzen ab. Das Computerspiel bietet vielmehr eine virtuelle Spielwelt, in der Regelhaftigkeit, Regeln, Dynamik und ästhetische Umsetzung ein komplexes Erlebnisangebot an den Spieler machen. Und auf das er sich einlassen muss, oder eben nicht. Vielen Dank.